Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein Datenschutzaktivist aus Österreich ist damit gescheitert, mit mehr als 25.000 Leuten im Rücken in den Kampf gegen Facebook zu ziehen. Er wollte vor dem Europäischen Gerichtshof erreichen, dass er mit einer Sammelklage gegen Facebook streiten kann. Das mit der Sammelklage wird nichts. Die Richter erlaubten ihm aber trotzdem, in seinem Heimatland gegen Facebook zu klagen. Das hätte Facebook gern anders gehabt. Der Grünen-Europaabgeordnete Jan-Philipp Albrecht sieht es deshalb als Erfolg.
Es kann ihm nicht zugemutet werden, es kann dem Verbraucher nicht zugemutet werden, immer nach Irland zu pilgern, um dort dann gegen das Unternehmen Facebook zu klagen.
Datenaktivist gegen Facebook. Das ist ein Thema im Deutschlandfunk Nova Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update. Das Problem, was wir bei dem Urteil haben, ist der zweite Teil. Wir haben ja probiert, darauf noch eine Sammelklage zu bauen.
Der Datenaktivist Max Schrems will weitermachen, auch wenn er erstmal nur für sich allein klagen kann. Der Europäische Gerichtshof hat ihm sein Recht bestätigt, dass er als Bürger eines EU-Landes auch eine Firma aus jedem anderen EU-Land verklagen kann und damit in einem langen Streit entschieden, wie und wo über Probleme mit dem Datenschutz bei Facebook gestritten werden darf. Denn Schrems wohnt in Österreich. Facebook hat seine Europazentrale in Irland. Aus Sicht von Facebook waren nur irische Datenschutzbehörden und Gerichte zuständig und die haben sich bis jetzt in der Sache nicht bewegt. Die Europarichter haben den Fall jetzt nach Österreich geholt. Schrems freut sich.
Der EuGH hat jetzt entschieden, dass eben das Wiener Gericht da zuständig ist und jetzt werden wir dort einfach ein Musterverfahren einbringen zu all diesen Datenschutzverletzungen, die Facebook macht.
Allerdings gaben die Richter Schrems nur Recht, als Verbraucher zu klagen. Als der kann er allerdings nicht andere vertreten. Schrems hatte sich für seine Pläne einer Sammelklage die Zusagen von Facebook-Nutzern aus mehreren Ländern gesichert, sie mitzuvertreten, auch von Nutzern aus Deutschland und Indien. Der SPD-Europaabgeordnete Timo Wölken hätte das sinnvoll gefunden.
Eine Sammelklage ist gerade bei relativ geringen Schadenssummen sinnvoll, denn in diesen Fällen schrecken die Bürgerinnen und Bürger oft wegen der doch sehr hohen Prozess- und Anwaltskosten und dem verbundenen Aufwand vor einer Klage auf eigene Faust zurück.
Die anderen Nutzer müssten jetzt allerdings selbst vor Gericht ziehen, wenn Schrems erfolgreich sein sollte. Aus Sicht von Facebook sollte auch das nicht gehen. Denn Facebook sah Schrems nicht als Verbraucher, sondern als Firma, weil er professionell als Aktivist arbeitet und dafür auch seinen Facebook-Account nutzt. Der Kampf Max Schrems gegen Facebook geht schon seit Jahren und hat europäische Datenschutzgeschichte geschrieben. Er führte nicht zuletzt dazu, dass ein Datenschutzabkommen zwischen der EU und den USA gekippt ist. Ursprünglich hatte Schrems von Facebook nur wissen wollen, welche Daten über ihn gespeichert sind. Er bekam daraufhin eine Daten-CD mit mehr als 1000 Seiten und fand darauf Informationen über sich, die schon längst gelöscht sein sollten. Schrems klagte, am Ende kippte der Europäische Gerichtshof das Safe-Harbor-Abkommen zwischen EU und USA. Aus Sicht der Richter waren Daten europäischer Nutzer auf US-Servern nicht sicher im Sinne des Datenschutzes. Seit gut anderthalb Jahren gibt es dafür aber eine Nachfolgeregelung. Schrems wirft Facebook weiter vor, gegen Datenschutzregeln zu verstoßen. Er will weiter dafür klagen, dass Teile der Vertragsklauseln von Facebook für unwirksam erklärt werden.
Was sonst noch wichtig war?
Die Bundesregierung will bis auf Weiteres nicht mehr dafür streiten, dass Flüchtlinge auf die Länder in der EU verteilt werden. Innenminister Thomas de Maizière hat bei einem EU-Treffen in Sofia in Bulgarien angekündigt, erstmal zurückzustecken.
Wenn Verhandlungen schwierig sind, dann muss man das eingestehen, aber sollte nicht gleich die Flinte ins Korn werfen.
Vorher hatten die Pläne monatelang gestockt, das europäische Asyl- und Flüchtlingssystem zu reformieren. Jetzt gibt es Bewegung. Allerdings liegt das wohl nicht nur an der Bundesregierung, die eine Flüchtlingsquote nicht mehr offensiv durchsetzen will, eher auch daran, dass Österreich die Seiten gewechselt hat. Der österreichische Innenminister Herbert Kickl setzt jetzt an der Seite mehrerer osteuropäischer Staaten auf eine strengere Flüchtlingspolitik.
Ich bin kein Freund von Verteilungen, wenn sie nicht sozusagen unter ausdrücklicher Zustimmung der einzelnen Mitgliedstaaten stattfinden.
Bundesinnenminister de Maizière schlägt jetzt vor, sich da zu einigen, wo sich die Staaten einigen können. Zum Beispiel, dass die Grundlagen angeglichen werden, wann Flüchtlinge anerkannt werden und wann nicht. Im Moment schätzen die EU-Staaten noch sehr verschieden ein, ob bestimmte Regionen wie Afghanistan oder Eritrea als sicher gelten. Bis zum Sommer wollen die Innenminister einen Vorschlag für ein gemeinsames Asylrecht in der EU machen. Die Bundesregierung hilft der Türkei nicht, Panzer nachzurüsten. Außenminister Sigmar Gabriel hat dem Spiegel gesagt, dass die Entscheidung dazu die neue Bundesregierung treffen soll. Die aktuelle ist nur geschäftsführend im Amt. An Panzern aus Deutschland in der Türkei hat es neue Kritik gegeben, seit Bilder aus den letzten Tagen deutsche Panzer im Norden Syriens zeigen. Die Türkei hatte in den 90er Jahren mehr als 300 Leopard 2 Panzer aus Beständen der Bundeswehr erhalten. Die Türkei würde diese Panzer gern mit Hilfe Deutschlands modernisieren lassen, sie besser gegen Minen schützen. Die Türkei kämpft in Nordsyrien gegen Kurden, die sie als Terroristen betrachtet. Die türkische Regierung will verhindern, dass ein kurdischer Staat entsteht. Es ist wohl der erste prominente Fall im Rahmen der MeToo-Debatte in Deutschland. Die Vorwürfe gegen den Regisseur Dieter Wedel und der Fall zieht offenbar weiter Kreise. Durch einen Bericht der Zeit ist bekannt geworden, dass die Auftraggeber von Wedel wohl von sexuellen Übergriffen wussten. Die Zeitung zitiert aus einem internen Bericht des Saarländischen Rundfunks aus den 80er Jahren. Dort ist erfasst, dass eine Schauspielerin von Verletzungen durch einen Vergewaltigungsversuch durch Wedel berichtet. Der Intendant des Saarländischen Rundfunks hat angekündigt, das untersuchen zu lassen.
Welche Verantwortung müssen wir übernehmen und müssen wir nicht ein System schaffen, damit junge Leute künftig den Beruf des Schauspielers, der Schauspielerin wahrnehmen können, ohne Angst haben zu müssen?
Allerdings sind wohl viele der Verantwortlichen von damals schon tot. Wedel will sich nicht selbst zu den Vorwürfen äußern. Er hat nach eigenen Angaben gesundheitliche Probleme. Sein Anwalt kritisiert, dass über die Vorwürfe berichtet wird. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Wedel wegen versuchter Vergewaltigung.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Das Netz ist tief zerstritten im Fall Wedel. Tom Kästner schreibt auf der Facebook-Seite von Zeit.de: Diese Berichterstattung sollte verboten werden, bis hier irgendwie jemand rechtskräftig verurteilt wurde. Wie vernichtend die Presse berichtet, nur der Auflage wegen, hat man ja bei Jörg Kachelmann gesehen. Petra Vakus wundert sich. Merkwürdig, eine Vergewaltigung, die nicht angezeigt wurde. Philipp Baum entgegnet: Warum sind die Frauen nicht früher an die Öffentlichkeit gegangen? Ja, warum? Meine Güte, so eine dämliche Frage. Weil anscheinend im Medienbetrieb gang und gäbe war und ist, sich zu nehmen, was man will. Claudia Schmidt fügt hinzu: Traurig. Ganz schlimm, dass wir immer noch in einer Gesellschaft leben, in der Opfer Angst haben müssen, ihren Mund aufzumachen. Diskutiert wird auch ein Verhaltenskodex für die Filmbranche. Für Andreas Schlenger ziemlicher Quatsch. Wer so triebgesteuert ist, dass er Frauen gegenüber übergriffig wird, lässt seine Instinkte wohl kaum von einem schriftlich verfassten Verhaltenskodex an die Leine nehmen. Sven Grosche postet: Sowas gibt's nur in der Filmbranche? Quatsch. Überall, wo gestörte Chefs ihre Machtstellung ausnutzen können, ist sowas möglich. Und Martina Hillenbach empfiehlt: Einen Verhaltenskodex sollte es vielmehr für die Frauen geben. Inhaltlich lautend ungefähr so: Lass dir das nicht gefallen.
Was noch wichtig wird:
4 Monate ist die Bundestagswahl her. Ab morgen wird über eine neue Bundesregierung verhandelt. CDU, CSU und SPD brüten dran über eine neue große Koalition. Los geht es um 9 Uhr mit den Chefs. Danach soll sich eine Runde mit anderen Spitzenvertretern der Parteien zusammensetzen. Es kann noch einiges passieren. Die SPD will Themen noch weiter verhandeln, über die sie in den Sondierungsgesprächen schon gesprochen hat. Vor allem die CSU will am liebsten bei den Ergebnissen bleiben. Bis eine neue Regierung steht, wird es wohl ein paar Wochen dauern. Das Weltwirtschaftsforum steht wohl spätestens ab morgen ganz im Zeichen von US-Präsident Donald Trump. Er will dort morgen eine Rede halten, die mit Spannung erwartet wird. Denn Trump vertritt das komplette Gegenteil von dem, wofür sonst in Davos in der Schweiz gestritten wird. Er will die US-Wirtschaft abschotten statt Freihandel und Globalisierung. Das sind sonst die Themen bei dem Treffen. Trump ist seit heute in Davos und hatte auch schon Treffen mit anderen Staats- und Regierungschefs.
Und sonst in der Welt?
Die Debatte um den Hashtag MeToo zu den Themen Sexismus und sexuelle Gewalt scheint in Frankreich besonders deutliche Auswirkungen zu haben. Bei der französischen Polizei gingen Ende vergangenen Jahres, also zu der Zeit, als MeToo entstand, deutlich mehr Anzeigen wegen sexueller Übergriffe ein. Nach einer Statistik des Innenministeriums waren es im 4. Quartal 2017 knapp ein Drittel mehr Anzeigen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Ministerium geht davon aus, dass dieser extreme Anstieg mit der Debatte nach den Vorwürfen gegen Harvey Weinstein zusammenhängt. Der Hollywood-Produzent wird beschuldigt, jahrelang Schauspielerinnen und Mitarbeiterinnen sexuell belästigt zu haben. Auch in Großbritannien erhitzt das Thema Sexismus die Gemüter. Die britische Premierministerin Theresa May ist, wie sie wörtlich sagt, angewidert von massiven sexuellen Belästigungen bei einer Londoner Spendengala. Bei der Party, auf der ausschließlich Männer zu Gast waren, wurden zwar 2 Millionen Pfund an Spenden gesammelt, es kam aber offenbar auch zu Dutzenden Übergriffen auf junge Frauen, die als Hostessen gebucht waren. Reporterinnen, die die Financial Times eingeschleust hatte, sagen, sie und andere Frauen wurden begrapscht und aufgefordert, den Herren auf ihr Hotelzimmer zu folgen. Vor der Party mussten sie eine Erklärung unterschreiben, nicht über das zu sprechen, was an dem Abend passiert. Unter den Gästen war auch der britische Unterstaatssekretär für Familien und Kinder. In Indien konnte heute ein neuer Bollywood-Film nur deshalb in den Kinos starten, weil tausende Polizisten im Einsatz waren. Der Streifen über die Hindu-Königin Padmavati sorgt bereits seit Monaten für Proteste. In der Nähe von Neu-Delhi blieben sogar mehrere Schulen dicht, weil ein Schulbus angegriffen worden war. In dem Film geht es um eine Romanze zwischen der legendären Hindu-Königin Padmavati und einem muslimischen Herrscher. Radikale Anhänger der Kaste, die Padmavati verehren, werfen den Filmemacher vor, historische Fakten zu verzerren und drohen mit Anschlägen auf Kinos. Historiker bezweifeln aber, dass es die Hindu-Göttin überhaupt gegeben hat. Mehrere Bundesstaaten hatten versucht, den Filmstart zu verhindern. Der oberste Gerichtshof hat dazu geurteilt, dass ein Filmverbot die Kunstfreiheit verletzen würde. Der Film ist heute auch in Deutschland angelaufen.
Wissensnachrichten.
Rund 20 Jahre nach dem Klonschaf Dolly haben Forscher es geschafft. Sie haben Affen auf dem gleichen Weg geklont. In chinesischen Labors wurden die beiden Javana-Äffchen Zhong Zhong und Hua Hua geboren. Bei mir im Studio ist Anne Präger aus unseren Wissensnachrichten. Was ist das Besondere daran? Warum war das bei Affen so schwierig?
Ja, an denen waren Biotechnologen bislang immer gescheitert. Mit der Dolly-Methode hatte man inzwischen schon mehr als 20 verschiedene Tierarten geklont, zum Beispiel Kühe, Schweine und Hunde. Damit das dann auch jetzt mit den Affen geklappt hat, musste das Verfahren erweitert werden. Und dafür haben die Forscher sehr viel Aufwand getrieben. Die haben insgesamt 300 Embryonen in Leihmutteraffen eingesetzt. Ob diese beiden Affen, die jetzt dadurch entstanden und geboren sind, ein gesundes und langes Leben haben werden, ist aber fraglich, weil viele Klontiere relativ früh sterben und Krankheiten haben.
Warum gerade Affen? Warum wollten Forscher gerade Affen klonen?
Affen sind Menschen biologisch ähnlich, was wichtig sein kann, wenn man zum Beispiel neue Medikamente testen will. Und da kann es eben hilfreich sein, wenn die Versuchstiere genetisch gleich sind. Und Befürworter argumentieren deswegen auch, dass durch Klonaffen weniger Tierversuche möglicherweise notwendig sind. Der Deutsche Tierschutzbund kritisiert dagegen, dass geklonte Tiere sehr leiden.
Das nächste Thema. Wenn es laut ist, ist es ziemlich schwierig, sich zu unterhalten. Unsere Ohren und unser Hirn leisten dann Schwerstarbeit, um aus all dem Lärm die Sätze unseres Gesprächspartners rauszufiltern. Dabei hilft es, wenn man jemanden direkt anschaut. Anne, warum ist das so?
Also es gibt Gründe, die sind ziemlich offensichtlich. Also über unsere Augen kriegen wir ja bei Lärm Zusatzinfos. Wir sehen zum Beispiel, wie das Gegenüber seine Lippen bewegt.
Das hilft beim Verstehen, kenne ich auch so, ja.
Es gibt aber noch einen anderen Mechanismus, wie Hingucken beim Hören hilft. Unser Trommelfell in unseren Ohren, das richtet sich genau in die Richtung aus, in der wir auch gucken. Das haben jetzt Forscher aus North Carolina rausgefunden. Das heißt, wir fokussieren also nicht nur mit unseren Augen in irgendeine Richtung, nach rechts oder links, sondern auch mit unseren Ohren, und zwar ohne, dass wir den Kopf dabei bewegen.
Also da passiert auch was im Ohr. Wie funktioniert das genau?
Also die Stellung des Trommelfells lässt sich verändern. Das lässt sich ausrichten mit Hilfe von Muskeln und Knochen im Mittelohr. Das haben die US-Forscher rausgefunden mit Hilfe von Sensoren, die sie in die Ohren von Versuchspersonen gesteckt haben.
Aber woher weiß denn unser Ohr, wo es jetzt hinhören soll? Sagen die Augen dem Ohr Bescheid, oder wie habe ich das zu verstehen?
Also anscheinend scheint das etwas anders zu laufen. Die Forscher haben in ihren Versuchen nämlich herausgefunden, dass die Bewegung des Trommelfells schon anfängt, bevor das Auge anfängt, sich zu bewegen. Die Forscher beschreiben das selbst so: Es ist, als ob das Gehirn sagt, ich bewege gleich meine Augen, da sollte ich wohl besser auch den Trommelfellen Bescheid geben. Das klingt total logisch und einfach, aber wie genau das Hirn das anstellt, das wissen die Forscher auch noch nicht.
Schlechte Nachrichten für Gelegenheitsraucher. Die reden sich ja gerne ein, ich rauche ja nur eine Zigarette am Tag. Laut einer neuen Untersuchung aus Großbritannien ist das aber schon eine zu viel.
Ja, die Autoren haben rund 140 Studien aus mehreren Jahrzehnten ausgewertet, für die insgesamt mehrere Millionen Menschen untersucht wurden. Und das Ergebnis daraus: Schon eine Zigarette pro Tag erhöht deutlich das Risiko für einen Herzinfarkt bzw. einen Schlaganfall. Die Wissenschaftler haben dabei dann auch noch das Risiko von einer Zigarette pro Tag mit dem einer Schachtel pro Tag verglichen, mit dem Ergebnis, dass eine Zigarette schon für ein Drittel bis die Hälfte des Risikos verantwortlich ist, dass jemand in Kauf nimmt, der im Vergleich dazu eine ganze Schachtel raucht. Das gilt für Herzinfarkt und Schlaganfall. Aber bei den Vielrauchern ist es natürlich trotzdem auch so, dass die ein deutlich höheres Risiko haben, an den Atemwegen zu erkranken.
Aber also eine Zigarette ist auch nicht egal. Das waren Wissensnachrichten mit Anne Preger.
Wetter.
Der Abend bleibt noch mild, wenn auch mit vielen Wolken und Regen. Trocken ist es nur im Süden. In der Nacht kühlt es deutlich runter auf 5 bis 1 Grad. So geht es dann auch morgen weiter. Deutlich kühler und nicht mehr ganz so mild bei 6 bis 10 Grad. Dazu wieder viele Wolken, etwas Regen und im Süden Deutschlands auch mal länger Sonne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.